Deutschlandfunk zur Diskussion.
Abschied ins Ungewisse. Last Order im Europaparlament. Die Diskussionsleitung hat Katrin Michaelsen.
Guten Abend aus dem Europaparlament hier in Brüssel. Wir befinden uns inmitten des Parlamentsgebäudes. Hier, wo wir miteinander diskutieren wollen, kreuzen sich die großen Flure. Hier ist noch viel los, denn heute ist ein ungewöhnlicher Tag und genau deswegen sind wir hier. Unter dem Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien steht nun auch die Unterschrift des EU-Parlaments. Die letzte notwendige Unterschrift, um den Briten den Weg aus der Gemeinschaft zu ermöglichen. Damit rückt der Brexit wieder ein Stück näher. Und damit ist klar, Großbritannien verlässt mit dem 31. Januar tatsächlich die Europäische Union. Zum ersten Mal in der Geschichte der EU hat sich ein Mitglied dazu entschieden. Ein historischer Moment für alle Beteiligten. Es ist also an der Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Von den 73 britischen Europaabgeordneten, ein allerletztes Mal haben sie an der Plenarsitzung hier im Europaparlament teilgenommen. Was aber ist das für ein Abschied? Die einen haben diesen Tag herbeigesehen, sprechen von einem Befreiungsschlag und einem Aufbruch in neue Zeiten. Andere hätten die Briten lieber nicht gehen lassen wollen und werden von Wehmut erfasst. Wir wollen beide Seiten zu Wort kommen lassen. Wir wollen darüber sprechen, was das für eine Zäsur ist. Wie wird es sein ohne die Briten? Und was werden sie in Zukunft für die Kontinentaleuropäer sein? Partner oder Konkurrenten? Das ist eine von vielen Fragen an meine Gäste. Bei mir im Studio sitzen David McAllister, er ist CDU-Politiker, EU-Abgeordneter und er wird künftig die Koordinierungsgruppe zu Großbritannien im EU-Parlament übernehmen. Er hat neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die britische. Für Irina von Wiese ist es die letzte Woche im EU-Parlament. Sie ist gebürtige Deutsche, saß als Europaabgeordnete für die britischen Liberaldemokraten im Parlament, einer sehr europafreundlichen Partei. Peter Kapern ist EU-Korrespondent des Deutschlandfunks. Er hat viel über die Etappen des Brexits berichtet, er kennt die Brüsseler Perspektive und kann sie erklären. Und aus London zugeschaltet ist Axel Till, ein Brite mit deutschen Wurzeln und ehemaliger Kandidat für die Brexit-Partei. Guten Abend nach London, guten Abend in die Runde hier in Brüssel. Schön, dass Sie dabei sind. Ich würde Sie zu Beginn alle gerne durch die Runde kurz danach fragen, wie Sie diesen Tag, diese Tage erlebt haben und wie Ihnen zumute ist. Irina von Wiese, es war Ihre letzte Plenarsitzung als EU-Abgeordnete. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Was geht Ihnen durch den Kopf?
Ein trauriger Tag natürlich für mich persönlich. Ich verliere den Job, den ich liebe, den ich nach wie vor mit großer Begeisterung und bis Freitagabend noch ausüben werde. Ich bin hier hingekommen mit dem Versprechen an meine Wähler in London, Brexit zu stoppen. Ich habe es nicht geschafft und bin natürlich sehr traurig darüber. Aber noch mehr bin ich traurig und auch wütend für meine Wahlheimat Großbritannien. Ein ganz dunkler Tag in der Geschichte Großbritanniens, aber auch in der Geschichte Europas. Der Austritt, ein ganz großer Fehler, ein Austritt gegen den Willen der Mehrheit der britischen Bevölkerung heute. Wir werden dafür kämpfen, eines Tages wieder einzutreten.
David McAllister, ist das für Sie auch ein emotionaler Tag?
Ja, das ist ein emotionaler Tag und das ist auch ein sehr trauriger Tag. Denn der Brexit ist jetzt endgültig beschlossene Sache. Wir verlieren zum ersten Mal in der Geschichte unserer Staatengemeinschaft ein Mitgliedsland. Insofern ist das auch ein historischer Moment. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingen kann, nachdem die Briten die Europäische Union verlassen haben, dass wir jetzt eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich organisieren können. Aber ich mache aus meiner persönlichen Meinung überhaupt keinen Hehl. Der Brexit ist ein historischer Fehler mit schwerwiegenden Konsequenzen für das Vereinigte Königreich. Ich wünschte, wir hätten heute eine andere Debatte im Parlament erleben können.
Stichwort Parlamentsdebatte. Peter Kapern, Sie haben die Debatte im Parlament verfolgt. Was war das für eine Debatte heute Nachmittag?
Das war, auch wenn man sich bemühen soll als Beobachter, ein wenig Distanz zu wahren, auch für mich das traurigste Ereignis meines gesamten Berufslebens, das darf ich so sagen. Es war eine Debatte, die langsam anfängt mit wohlgesetzten Worten. Guy Verhofstadt, Ursula von der Leyen. Guy Verhofstadt, der sagte, es sei unglaublich traurig zu sehen, wie ein Land geht, das zweimal im vergangenen Jahrhundert sein Blut gegeben hat für die Befreiung des Kontinents. Ursula von der Leyen, die versucht hat, nicht allzu viel Wehmut in ihre wenigen Worte zu legen, in Aussicht gestellt hat, eine große Partnerschaft, tiefe Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich, allerdings unter Beachtung bestimmter Spielregeln. Und dann wurde diese Debatte immer emotionaler, je mehr britische Abgeordnete das Wort ergriffen. Viele kämpften mit den Tränen, manche haben geweint. Wir haben großartige Bekenntnisse zur Europäischen Union gehört. Jedes Mal, wenn es so ein Bekenntnis gegeben hat, ist der, die Abgeordnete mit Standing Ovations von den Kollegen der eigenen Fraktion gefeiert worden. Und dann haben wir einen wirklichen Tiefpunkt erlebt, als Nigel Farage, der Chef der Brexit-Partei, das Wort ergriff und seine kurze Rede, die war, wie man seine Reden kennt, unglaublich eloquent, unglaublich bissig. Tiefpunkt dieser kleinen Rede war, als er ausrief: Ich liebe Europa, aber ich hasse die EU. Und dann griff er zu einem kleinen Union Jack, gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen schwenkte den hin und her und dann zogen die quasi in einer Polit-Polonaise aus dem Plenarsaal raus für einen Moment, hip hip hooray rufend. Das war einfach unwürdig.
Axel Till in London, Sie hören, hier ist es sehr emotional, sehr aufgewühlt zugegangen. Wie ist das für Sie in London? Trotzdem alles sehr weit weg?
Es ist nicht sehr weit weg. Es ist ja ein relativ kurzer Weg, den ich politisch gegangen bin. Ich habe aber schon über Jahrzehnte mich sehr skeptisch über die Ausrichtung der Europäischen Union geäußert. Und ich glaube, das Parlament ist nicht traurig, dass England oder die Briten die Gemeinschaft verlassen, denn das tun sie nicht. Die Briten sind genauso nah an Europa, an der europäischen Gemeinschaft wie vorher auch. Die Briten verlassen die Europäische Union und worüber die Parlamentarier, ich glaube, Verhofstadt vorneweg, am meisten traurig sind, ist, dass der Traum der politischen Union, der Föderation der europäischen Staaten heute erstmal beerdigt wurde.
Irina von Wiese, für Sie war es ja eine eher kurze Stippvisite im Europaparlament. Sie haben Mitte 2019 Ihre Arbeit als Abgeordnete aufgenommen. Was war der Tenor der Gespräche, die Sie in den letzten Tagen geführt haben?
Es war kurz, aber für mich eine unglaublich wichtige Zeit. Eine Zeit, in der ich glaube, dass wir, die liberaldemokratischen Abgeordneten, 16 Abgeordnete, sehr viel erreicht haben. Der Ton in der ganzen Zeit, in den ganzen 7 Monaten, war unglaublich positiv. Und ich kann nicht genug Dank sagen an meine Kollegen aus den anderen Mitgliedstaaten, die uns von vornherein unterstützt haben, mich zur Vizepräsidentin des Menschenrechtsausschusses gewählt haben und uns allen ein Vertrauen entgegengebracht haben, das ich mir nie erträumt hätte. Die letzten Tage waren natürlich traurig. Es fing damit an, dass wir schon nach den Wahlen im Dezember von mir bislang unbekannten Abgeordneten Umarmungen bekamen in Straßburg und dann auch hier in Brüssel während der Sitzungen, die uns gesagt haben, we hate to see you go. Insofern ja, auch sehr emotional für uns, aber auch wirklich sehr ermutigend. Wir werden weiter zusammenarbeiten. Wir haben eine britisch-europäische Freundschaftsgruppe gegründet, an der auch Ex-MEPs wie ich weiter teilnehmen werden. Und wir werden weiterhin die proeuropäische Stimme der Briten in Europa ganz laut sprechen lassen.
David McAllister, das Europaparlament wird künftig ohne britische Abgeordnete auskommen müssen. Was wird fehlen hier in Brüssel, in Straßburg?
Mit Ausnahme der Abgeordneten der Brexit-Party werden wir die große Mehrheit der britischen Abgeordneten wirklich in der praktischen Arbeit vermissen. Ich habe die britischen Abgeordneten aus den ganz unterschiedlichen Fraktionen als stets sachkundig kennengelernt, pragmatisch im Vorgehen. Der besondere britische Humor wird hier im Hause fehlen. Also kurzum, das Europäische Parlament ist mit den britischen Abgeordneten ärmer, genau wie die Europäische Union ohne das Vereinigte Königreich eine andere ist. Wir haben, und das hat Michel Barnier heute in der Debatte hervorgehoben, wirklich in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier britische Abgeordnete gehabt, die wirkliche Akzente gesetzt haben. Ich nenne zwei Politikfelder, wo der britische Einfluss besonders wichtig war. Der Binnenmarkt ist quasi eine britische Erfindung und es waren britische Abgeordnete und Kommissare, die auch immer der Antreiber waren für die weitere Vertiefung des Binnenmarkts. Oder dass wir in der Europäischen Union handelspolitisch global so stark aufgestellt sind, trägt auch die britische Handschrift. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die beiden letzten großen Integrationsschritte der letzten 20 Jahre die Briten schon nicht mehr mitgegangen sind. Sie haben weder die gemeinsame Währung, den Euro, eingeführt, noch sind sie in der Zusammenarbeit im Schengen-Raum. Das gehört eben auch zur Wahrheit.
Aber woran liegt das? Warum sind die Briten diesen Schritt nicht mitgegangen?
Ein Abgeordneter hat heute darauf hingewiesen, der Anfang vom Ende war 1992 die Debatte um den Maastricht-Vertrag. Denn der damalige konservative britische Premierminister John Major konnte damals schon nur noch mit Hilfe der Opposition die Zustimmung dazu im britischen Unterhaus organisieren. Der Spaltpilz wurde in dieser Debatte in die konservative Partei hineingelegt. Daraus entstand dann als Ableger die United Kingdom Independence Party mit Nigel Farage. Und das führte Schritt für Schritt schließlich zum Referendum 2015. Und das war dann 2016, das war dann das Ende, nach der Parlamentswahl 2015 war dann das Ende der britischen EU-Mitgliedschaft. Ein weiterer Schritt der Entfremdung war sicherlich auch, als 2009 die britischen Konservativen die Fraktionsgemeinschaft mit der Europäischen Volkspartei verlassen haben. Da begann auch die Entfremdung der bis dahin noch proeuropäisch, zumindest in Teilen denkenden Tories, von ihrer Parteienfamilie im bürgerlich-liberalen Lager.
Die Entfremdung, das Referendum im Juni 2016, jetzt fast 4 Jahre später der Austritt. Herr Till in London, Hand aufs Herz, haben Sie auf dieser langen Wegstrecke je eigentlich daran gezweifelt, dass es jemals zum Brexit kommt?
Dass es zum Brexit kommt, daran habe ich nicht gezweifelt. Es war nur unklar, wann der Brexit kommt. Denn es sind wirklich alle möglichen Steine in den Weg gelegt worden, um ein demokratisches Ergebnis. Und es war eine Mehrheit, die dafür gestimmt haben, umzukehren. Und auch jetzt wird immer noch alles dran gesetzt, um je nicht den Eindruck zu erwecken, dass es einfach ist, aus der politischen Union auszutreten und ein selbstständiger Staat zu sein. Also gezweifelt, dass es kommt, nein, dass es dann am Ende doch passiert. Gut, das haben sich einige Remainer oder Remoner, wie sie genannt werden, am Ende dann selbst zugeschrieben, weil sie einfach zu weit gegangen sind.
Peter Kapern.
Das sind natürlich, Herr Till, Sie gestatten mir, dass ich das sage, da sind natürlich einige politische Legenden von Ihnen mittransportiert worden. Man könnte ja nun andererseits auch mal darauf hinweisen, dass bei der letzten Unterhauswahl im Dezember 53% der Briten ihre Stimme abgegeben haben für Parteien, die gegen den Brexit waren. Man könnte Man könnte auch noch mal daran erinnern, mit welchen Lügen und welch zweifelhafter Finanzierung die Leave-Kampagne damals finanziert worden ist. Also sozusagen mit dem Finger auf Brüssel zu zeigen und zu sagen, die haben versucht, den Brexit immer Steine in den Weg zu legen. Ich kann mich da an einige andere Ereignisse im Verlauf der letzten Jahre erinnern.
Wir sind nicht alle ohne
Schuld. Ich respektiere selbstverständlich eine demokratische Entscheidung. Das Problem, das ja auch ganz richtig schon dargestellt wurde, war, dass es erstens keinen fairen Wahlkampf gab für das Referendum und dass wir zudem wissen, dass die Mehrheit der Briten ihre Meinung einfach geändert haben. Und wir reden nicht nur über junge Briten, die ganz überwiegend natürlich sich für den Verbleib in der EU ausgesprochen haben. Es ist ja schließlich ihre Zukunft. Sondern auch über viele andere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die ihre Meinung geändert haben. Hätten die jemals eine Chance gehabt auf ein zweites Referendum, dann hätten sie auch für den Verbleib gestimmt. Das wissen wir, weil wir seit 18 Monaten alle Umfragen eine Mehrheit für den Verbleib haben. Und das wissen wir auch deshalb, weil, wie mein Vorredner ganz richtig sagte, natürlich in einem Mehrheitswahlrecht, dem britischen First-Past-the-Post-System, die Mehrheit der Briten keine Chance hatte auf ein solches zweites Referendum. Die Mehrheit der Briten, die in der Tat für Parteien gestimmt hat, die ein zweites Referendum wollten. Aber leider haben sie es nie bekommen. Und das macht diesen Austritt heute so ganz besonders tragisch. Es ist eben keine demokratische Entscheidung gewesen.
Das ist aber die Ansicht der Liberaldemokraten, ja. Sie haben genauso gelogen. Und die 53%, wenn ich darauf zurückkommen darf, Sie unterstellen, dass alle Labour-Wähler Remainers sind. Das ist nicht der Fall. Ja. Wo Sie Ihre 53% hernehmen, das ist aus den Wolken.
Diejenigen, die kein zweites Referendum wollten, hätten dann auch nicht für Labour gestimmt. Insofern bin ich davon überzeugt, wir haben die Chance nie bekommen, aber wir werden sie wieder bekommen. Und ich bin sicher, dass wenn wir die Chance noch einmal haben, dass wir dann noch wieder eintreten werden.
Aber angenommen, es wäre nicht zum Brexit gekommen und das Land ist ja ein sehr polarisiertes momentan. Wären die Briten jemals in dieser Situation, in der sie jetzt sind, wieder ein normales Mitglied, ein normales EU-Mitglied geworden? Geht die Frage in die Runde.
Eine ganz wichtige Frage. Und ich denke, dass von vornherein die Austrittsentscheidung 2016 sehr wenig mit Europa zu tun hatte und sehr viel zu tun hatte mit der tiefen Spaltung der britischen Gesellschaft. Und diese Spaltung ist ja nicht ein britisches Phänomen. Es ist die gleiche Spaltung, die wir in Deutschland sehen, die wir in Frankreich sehen, in Italien, in Ungarn natürlich. Eine ganz, ganz tiefe Spaltung entlang genau der gleichen Linien zwischen einem offenen pro-europäischen, internationalen Gesellschaft und einer geschlossenen, nationalistischen Gesellschaft, die immer mehr nach innen schaut. Die gleiche Polarisierung, die in den Vereinigten Staaten natürlich auch zu einer größeren Spaltung führt jeden Tag. Daran müssen wir arbeiten. Und wenn wir diese Spaltung nicht irgendwie überwinden können, und dazu gehören natürlich auch sozial-ökonomische Faktoren, dann wird es auch ganz schwierig werden, irgendwann wieder den Anschluss zu finden an die europäische Gemeinschaft.
Ich möchte kurz unseren Blick auf Boris Johnson, seine Verhandlungstaktik, sein Verhandlungsergebnis lenken. Hat er nicht vieles richtig gemacht? Denn er hat genau das bekommen, was er wollte. David McAllister.
Die Zustimmung im britischen Unterhaus für das Austrittsabkommen zu organisieren war ja ein mühsamer Prozess. Insgesamt 4 Anläufe und es musste dann nochmals eine Neuwahl geben. Boris Johnson hat mit dem Slogan Brexit get done, ich betone leider, einen Nerv in den Teilen der britischen Bevölkerung getroffen. Es gab viele Menschen im Vereinigten Königreich, die einfach es leid waren, dass diese Debatte immer weiter sich hinzog. Das war sicherlich ein Grund, warum die Konservativen zwar nicht nach absoluten Stimmen, aber nach Parlamentssitzen eine ganz klare Mehrheit bekommen haben. Das Austrittsabkommen ist zugunsten der britischen Regierung in einigen Punkten nochmals verändert worden. Aber das war ein vertretbarer Kompromiss, den die Europäische Union auch gut eingehen konnte. Für uns war wichtig in der ersten Phase der Verhandlungen beim Austrittsabkommen, dass 3 Punkte garantiert sind. Dass das Vereinigte Königreich seine finanziellen Verpflichtungen begleicht. Zweitens, dass die Rechte der EU-Bürger im Vereinigten Königreich gesichert bleiben, wie der britischen Bürger in der EU-27. Und dass wir zum Dritten eine tragfähige Lösung haben, um eine dauerhafte Grenzziehung zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden. Diese 3 Punkte sind aus meiner Sicht berücksichtigt worden. Und so haben das ja heute auch die riesengroße Mehrheit der Abgeordneten hier im Parlament gesehen.
Aber müssen wir heute nicht auch konstatieren, dass die EU eigentlich auf ganzer Linie versagt hat? Denn dieses Ergebnis, den Brexit, den hat sie doch eigentlich nicht gewollt.
Die Europäische Union hat den Brexit nicht gewollt, aber das ist eine politische Entscheidung, die im Vereinigten Königreich getroffen wurde, die wir zu respektieren haben. Die Europäische Union hat in den Verhandlungen seit 2016 sich durch ein hohes Maß an Geschlossenheit und Einigkeit der 27 ausgezeichnet. Jeglicher Versuch in London, die Mitgliedstaaten untereinander auszuspielen, ist gescheitert. Die Europäische Union ist von Anfang an beieinander geblieben. Und wichtig ist, dass wir diese Einigkeit und Geschlossenheit jetzt auch wahren für die nächste Phase der Verhandlungen. Denn wir müssen in 2020 in wenigen Monaten unsere zukünftigen Beziehungen auf eine verlässliche politische und rechtliche Grundlage stellen. Und dafür ist die Kernvoraussetzung, dass wir die Geschlossenheit und Einigkeit weiterhin erhalten.
Da gebe ich meinem Kollegen McAllister recht. Und ich denke, es wird auch wichtig, man muss auch ganz klar eingestehen, dass die Fehler, die gemacht worden sind, waren auf britischer Seite. Die EU hat uns fair behandelt. Von Anfang an, und ich habe oft mit Michel Barnier darüber gesprochen, das Angebot war immer fair. Der Deal, der ausgehandelt wurde, war mehr als fair für, das war Vereinigte Königreich. Und trotzdem ist er dann noch einseitig von Boris Johnson nachher noch abgeändert worden. Und zwar zum Schaden der EU-Bürger in Großbritannien und zum Schaden der Beziehungen. Das heißt, wenn da jemand faul gespielt hat, dann war es Boris Johnson.
Also ich würde da nicht direkt... Ja, bitte, Herr Tim.
Darf ich kurz einwerfen, ja, dass gegen diesen Deal dreimal die Liberaldemokraten gestimmt haben? Hätten Sie von Anfang an für diesen ersten Deal von Theresa May gestimmt, wäre der früher durchgegangen.
Es sind nicht die Konservativen. Kein Deal war ein guter Deal für das Vereinigte Königreich. Es gibt keinen Brexit. Es gibt keinen Brexit, der gut ist für Großbritannien. Es gibt keinen Brexit, der gut ist für Europa. Der einzige, der beste Deal, den wir jemals haben könnten als Vereinigtes Königreich, ist als Vollmitglieder der Europäischen Union.
Das erzählen Sie dann mal vielen anderen europäischen Ländern, die sich auch schon seit langem angucken, ob das noch Sinn macht, diese politische Union.
Ich denke, dass die Einheit der Europäischen Union gezeigt hat, dass alle Mitgliedstaaten, und ich betone alle Mitgliedstaaten, da mit mir übereinstimmen.
Ich möchte David McAllister und Frau von Wiese nicht wirklich widersprechen. Ich möchte Frau von Wiese und Herrn McAllister nicht wirklich widersprechen bei der Analyse dessen, was Sie gerade da gesagt haben. Ich bin aber doch der Meinung, dass die Antworten etwas zu kurz springen. Wenn man mal versucht, einen Schritt zurückzutreten und das, was wir hier gerade registrieren müssen, mit ein wenig Distanz zu betrachten, dann müssen wir sehen, dass die Europäische Union gerade einen gigantischen Verlust erleidet, eines seiner stärksten Mitglieder. Und ich höre jetzt, dass in Anbahnung der Verhandlungen, die da jetzt kommen, Leo Varadkar, der irische Ministerpräsident, hat das gestern erst noch gesagt, sich erweisen wird, dass die Europäische Union in diesem Gespräch mit London sich als der viel, viel stärkere Partner in diesen Verhandlungen erweisen wird. Mit einem Binnenmarkt von 450 Millionen, während die Briten jetzt auf 60 Millionen geschrumpft sind. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, wenn die Kräfteverhältnisse wirklich so sind, warum war es der Europäischen Union diesen Prozess, der vor Jahrzehnten begonnen hat, wie Sie beschrieben haben, Herr McAllister, nicht zu stoppen? Warum war sie nicht in der Lage, das, was sich da anbahnte, aufzuhalten, wissend, wie groß der Verlust der Briten ist? Ich glaube, da muss sich die EU heute noch ein wenig mit sich selbst beschäftigen, heute und in den kommenden Jahren. Das klang ja vorhin in der Debatte auch an. Guy Verhofstadt, der frühere Fraktionschef der Liberalen, hat ja darauf hingewiesen, dass die Europäische Union noch neue Antworten finden muss auf für mehr Effizienz, für mehr Demokratie, für mehr Transparenz. Möglicherweise liegt die Verantwortung für den Brexit, wenn man mal von den letzten drei Jahren absieht, nicht wirklich ausschließlich auf Londoner Seite. Möglicherweise sind auf Seite der Europäischen Union auch Fehler und Versäumnisse zu registrieren.
Ich lebe seit 23 Jahren in London und es gibt tatsächlich einen Vorwurf, den ich der EU machen würde. Und das ist das Versagen darin zu kommunizieren, was die EU wirklich ist. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin überzeugte Europäerin. Ich bin aufgewachsen mit einer Medienvielfalt, wo es durchaus auch kritische Stimmen gab, aber eben auch überwiegend viele positive Stimmen aus den Mitgliedstaaten und von den Institutionen. In Großbritannien seit 23 Jahren, bis 2016 ironischerweise, habe ich nichts gehört. Weder Gutes noch Schlechtes. Ab und zu mal natürlich in den Tabloids so Straight Bananas und ähnlichen Unsinn. Aber eben kaum Informationen über die EU. Die meisten Menschen wussten überhaupt nicht, was hier passiert. Und das ist der EU natürlich auch vorzuwerfen, dass sie nicht genug wirklich kommuniziert haben, nicht genug Bürger angesprochen haben, zu viel reguliert vielleicht und zu wenig tatsächlich persönliche Geschichten erzählt haben.
Und das bis hin zu dem Moment, wo Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident sich von David Cameron hat überzeugen lassen, im Vorfeld des Referendums in England nicht nach England zu fahren und den Engländern zu erklären, was Europa bringt und wofür es gut ist. Das war auch ein verheerender Fehler.
Zweifelsohne ein Fehler. Aber das Interessante ist ja, dass sich das alles geändert hat seit 2016, dass wir jetzt in Großbritannien die größte pro-europäische Bewegung in ganz Europa haben, ironischerweise. Dreimal sind über 1 Million Menschen in London auf die Straße gegangen, um sich für den Verbleib in der EU auszusprechen. Wir haben jedes Wochenende Demonstrationen von European Movement und anderen Organisationen. Die werden auch weiterhin aktiv bleiben und werden daran arbeiten, dass sich eben dieses Bild der EU in Großbritannien ändern wird. Zum Positiven.
Wir sprechen miteinander in der Sendung zur Diskussion live aus Brüssel. Abschied ins Ungewisse, Last Order im Europaparlament. Mit dabei sind der Europaabgeordnete David McAllister von der CDU, Irina von Wiese, noch diese Woche Abgeordnete der Liberaldemokraten im Parlament, und Axel Till, ehemaliger Kandidat für die Brexit-Partei, sowie Peter Kapern, EU-Korrespondent des Deutschlandfunks. Ich möchte mit Ihnen jetzt gerne darüber reden, worauf wir uns einstellen müssen. Am Ende dieser Woche, am Samstag, den 1. Februar, wird Großbritannien kein EU-Mitglied mehr sein. Es beginnt eine Übergangsphase, in der sich für die Bürger erst einmal nichts ändert. Für die EU beginnen dann bald Verhandlungen über die künftige Partnerschaft mit London. David McAllister, Sie sind am nächsten dran. Sie werden die Koordinierungsgruppe zu Großbritannien im EU-Parlament künftig übernehmen. Ihnen schwebt eine enge Partnerschaft mit Großbritannien vor, in Handelsfragen, in der Außen- und Sicherheitspolitik. Glauben Sie, die britische Regierung macht da mit?
Wie Sie gerade richtigerweise gesagt haben, beginnt ab dem 1. Februar die Übergangsphase. Es ändert sich erstmal nichts. Die Briten bleiben im Binnenmarkt und in der Zollunion. Wenn der Rat, wie vorgesehen, Ende Februar das Mandat annimmt für die neuen Verhandlungen, können wir ab dem 1. März loslegen. Die Verhandlungen liegen unter einem enormen Zeitdruck, denn das hat die britische Seite zu verantworten. Boris Johnson lehnt eine Verlängerung der Übergangsphase kategorisch ab. Wenn wir den 31. Dezember 2020 erreichen müssen, müssen die Verhandlungen spätestens Anfang November abgeschlossen sein. Es bleibt uns also effektiv 8 Monate Zeit. Da wird man Prioritäten setzen müssen. Wir streben als Europäische Union eine so enge Partnerschaft wie möglich mit dem Vereinigten Königreich an. Aber wir müssen die von der britischen Regierung gezogenen roten Linien natürlich respektieren. Wer den Binnenmarkt Zollunion verlassen will, freiwillig, der nimmt auch freiwillig in Kauf, dass seine Beziehungen nicht so eng sein werden wie bislang. Für uns hat jetzt Priorität die Handelspartnerschaft, dass wir nicht zum 1. Januar 2021 doch noch einen Bruch der Handelsbeziehungen bekommen. Wir wollen also versuchen, so eng wie möglich den Handel nach wie vor reibungslos zu gestalten. Und die zweite wichtige Säule für uns ist jetzt die Zusammenarbeit in sicherheitspolitischen Fragen. Ein letzter Punkt. Die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union müssen unter gleichen Wettbewerbsbedingungen stattfinden, das sogenannte Level Playing Field. Und wir sind in der Europäischen Union stolz auf unsere bewährten Standards bei den Arbeitnehmerrechten, bei Verbraucherschutz, bei Umweltschutz. Und wir werden es nicht zulassen, dass wir jetzt in so eine Negativspirale geraten mit einem Absenken der Standards auf beiden Seiten. Das ist definitiv keine EU-Politik. Das heißt, je mehr die britische Regierung bereit ist, die bewährten Standards, die ja jetzt auch im Vereinigten Königreich gelten, auch künftig gelten zu lassen, desto enger können wir auch zusammenarbeiten. Und ansonsten hat die britische Regierung die Konsequenzen zu tragen.
Vielleicht noch ein Nachtrag zur Debatte eben, als Ursula von der Leyen genau auf diesen Mechanismus hinwies, der da bei den Verhandlungen zutage treten könnte. Nämlich, dass sie sagte, wir wollen sind durchaus alle Zölle, alle Handelshemmnisse beiseite räumen, was wir bisher noch bei keinem anderen Freihandelsvertrag gemacht haben. Aber nur unter der Bedingung, dass die Spielregeln des Level Playing Fields eingehalten werden, fingen die Abgeordneten der Brexit-Partei laut an zu grölen. Ich glaube, man muss da nicht allzu viel drauf geben, die sitzen ja nicht mal im britischen Unterhaus. Aber ich glaube, das setzt ein wenig die Tonlage für die nächsten Monate, weil auch britische Minister schon hingegangen sind und haben gesagt, nein, das wird es mit uns nicht geben. Wir werden europäische Standards nicht mehr einhalten. Wir wollen uns jetzt der Welt zuwenden und mit denen in Konkurrenz treten. Aber dann sehe ich eben ganz schwierige Verhandlungen auf uns zukommen.
Aber da hat sich Boris Johnson doch schon längst in eine Ecke manövriert, wo er nicht mehr raus kann. Denn es ist völlig klar, dass jetzt bleibt ihm nichts anderes mehr übrig, als entweder an die Vereinigten Staaten Trumps America auszuverkaufen, das ja jetzt nicht unbedingt Großbritannien als erste Priorität ansieht, oder vielleicht an Putin oder Xi. Ja, und die Europäer, die langen zeitigen Handelspartner, der größte Markt und der wichtigste Handelspartner, irgendwie ignorieren will. Dass das nicht geht, ich glaube, das wird der britischen Regierung relativ früh einfallen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder eine weitere 180-Grad-Wendung gibt, die es über Boris Johnson ja des Öfteren vorkommt. Und er einfach einsieht, dass er einfach ausgespielt hat. Er hat keine andere Wahl mehr. Ich hoffe sehr natürlich, dass es eine weitere Angleichung gibt an die Europäische Union, dass wir so eng wie möglich mit der Union verbunden bleiben. nicht nur für das europäische Projekt, sondern auch für meine Wahlheimat Großbritannien, wie das wirklich der einzige Weg jetzt ist, in die Zukunft weiterzugehen.
Der Binnenmarkt der Europäischen Union ist der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt für britische Warengüter und für Dienstleistungen. Und es liegt auch im ureigenen britischen Interesse, so eng wie möglich mit dem Binnenmarkt zusammenzuarbeiten. Wir sind bei weitem ein wichtigerer Markt als jeder andere Markt, von dem manche in London träumen, jetzt erobern zu wollen.
Axel Till in London, wie nehmen Sie die ersten Signale der britischen Regierung wahr?
Also es ist sehr viele politische Aussagen dabei. Ja. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und gerade mit Boris oder einigen anderen etwas populären Politikern sollte man das nicht so eng sehen. Also Frau von Wiese wird sicherlich genug Argumente finden, zu behaupten hinterher, er hat sich um 360 Grad gedreht, ja, oder 180 Grad. Das ist nicht der Punkt. Wir werden miteinander gut leben. Wir werden bestimmte Regeln aufnehmen, das sehe ich genauso. Aber das Einzige, was nicht zugelassen wird, ist, dass einseitig die EU bestimmt, was zu passieren hat. Ich sagte immer, was importiert wird, bestimmt das Importland. Und die EU kann bestimmen, was sie importieren lässt. Aber Deutschland kann es nicht, Frankreich kann es nicht. Ja, es ist die EU und England wird es für sich tun. Und das ist der einzige große Unterschied. Und ich glaube nicht, dass die Briten sich da von irgendwelchen internationalen Standards oder sinnvollen Regeln abweichen werden. Warum sollten sie? Es wäre nicht in ihrem Interesse und nicht im Interesse der EU.
Also wenn das so ist, was Herr Till ankündigt, dann werden die Verhandlungen relativ einfach vielleicht gestaltet werden. Aber die britischen Ankündigungen sind ja bislang andere. Man will ja die Europäische Union und den Binnenmarkt und die Zollunion ja gerade deshalb verlassen, weil man jetzt ganz andere Standards formulieren will. Für uns gilt das Prinzip, was wir bei allen Handelsabkommen zugrunde legen. Die Binnenmarktspielregeln, die gelten. Und wenn ein Land bereit ist, so umfangreich wie möglich sieht, den Binnenmarkt Regeln anzugleichen, desto mehr hat man dann auch gegenseitigen Zugang. Ist eine britische Entscheidung, ob man das machen will oder nicht. Ich glaube nur, ist es im britischen Interesse, den Zugang zum Binnenmarkt nicht zu verlieren. Ich nenne Ihnen ein ganz konkretes Beispiel, die Fischereipolitik. Wenn die britische Regierung die britischen Hoheitsgewässer sperren will für französische, dänische, deutsche, niederländische Fischereifahrzeuge, dann können sie das tun. Nur der in Großbritannien in britischen Hoheitsgewässern gefangene und verarbeitete Fisch muss ja irgendwo konsumiert werden. So viel Fisch können die Briten gar nicht essen. Und der Zugang zum Binnenmarkt, das ist die Gegenleistung dafür, dass wir mit unseren Fahrzeugen weiterhin in britischen Hoheitsgewässern fischen können. Das ist eine ganz einfache Rechnung.
Michel Barnier hat ja heute noch deutlich gemacht in Gesprächen mit Politikern im Rat, dass die Europäische Union genau diese Frage mit dem Handelsvertrag verknüpfen wird. Also die Europäische Union weiß wirklich, wie bedeutend diese Frage ist. Und es wird mutmaßlich genauso laufen wie der Weg mit Alice, der es gerade beschrieben
hat. Meine Heimatregion ist Cuxhaven-Bremerhaven. Deshalb musste ich mal hier eine Lanze für die deutsche Hochseefischerei brechen.
Der Name Michel Barnier fiel, der EU-Brexit-Unterhändler. Er hat Anfang der Woche gesagt, er hält die Zeit für extrem kurz. Es würde eine neue Uhr ticken. Er warnt vor einem Scheitern und spricht von einem drohenden Brexit-Abgrund. Das haben wir alles schon mal gehört. Das heißt, kommt jetzt eine neue Wiederauflage des Gezerres, was wir 3,5 Jahre lang erlebt haben?
Ich fürchte ja. Wir haben eine Frist, die Boris Johnson sich selbst gesetzt hat, die vollkommen unrealistisch ist. Bis Ende des Jahres ein umfassendes Handelsabkommen, wie er sich das vorstellt, abzuschließen. Wir müssen auch mal überlegen, dass das Handelsabkommen mit Kanada zum Beispiel, ja, das hat 10 Jahre gedauert. Und er hat jetzt, wie wir schon gesagt haben, eigentlich nur noch 8 Monate Zeit. Denn es muss ja auch noch verabschiedet werden. Das halte ich für vollkommen unrealistisch. Das heißt, wir sehen wirklich Ende Dezember der gleichen Unsicherheit entgegen und dem gleichen Abgrund, den wir im Oktober schon mal vor uns gestanden haben, nämlich am No-Deal-Brexit. Das heißt, ohne Verlängerung der Übergangsfrist sehe ich wirklich keine Chance für ein solches Abkommen. Und so ein Piecemeal, also einige Sektoren drinnen und andere wieder draußen, das wiederum ist nicht im Interesse der Europäischen Union. Und auch da sehe ich nicht, weshalb das abgeschlossen werden sollte.
Peter Kapern, was skizziert, was kristallisiert sich heraus? Inwieweit will die EU-Kommission, inwieweit will Michel Barnier Prioritäten setzen, einige Dinge stärker in den Blick nehmen, andere vielleicht weniger, um mit der knappen Zeit umzugehen?
Wenn EU-Politiker wie Michel Barnier sagen, dass man im Angesicht dieser kurzen Zeit, die für die Verhandlungen zur Verfügung stehen, wenn die sagen, man muss jetzt Schwerpunkte setzen, man muss vielleicht ein Rahmenabkommen erstmal aushandeln, dann ist das nichts anderes als die Beteuerung der Tatsache, dass man innerhalb von, de facto sind es 8 oder 9 Monate, kein solches Freihandelsabkommen aushandeln kann. Das mit Kanada ist binnen 7 Jahren ausgehandelt worden. Wenn Boris Johnson also seinen britischen Wählern sagt, wir kriegen das bis Jahresende hin, dann kann ich nur hoffen, dass er weiß, dass er nicht die Wahrheit sagt. Denn sonst wird die Enttäuschung für ihn am Ende des Jahres noch viel größer. Was kann man erwarten? Ganz einfach, einen wahnsinnigen Balanceakt, in dem Boris Johnson irgendwann im Oktober, November spätestens, seinen britischen Landsleuten wird mitteilen müssen, dass dieses Rahmenabkommen, dieses Eckpunktepapier, was dort unterzeichnet worden ist, schon der große endgültige Vertrag sei und dass man nur noch ein paar Kleinigkeiten anschließend zu regeln hat, was dann wieder nicht stimmt. Die anschließenden Verhandlungen werden wieder Jahre in Anspruch nehmen. Nein, dieser Zeitrahmen 8 bis 9 Monate bis Jahresende ist nicht zu schaffen.
Es besteht ja die Möglichkeit, bis Ende 2022, also einmalig, die Übergangsphase um 2 Jahre zu verlängern. Dann blieben uns wenigstens knapp 3 Jahre. Selbst das ist ja unglaublich ambitioniert. Aber dass der britische Premierminister sich nun selbst so unter Druck setzt, dass er kategorisch ausschließen wird, dass bis zum 1.7. die britische Regierung, das wäre nämlich dafür notwendig, eine Fristverlängerung beantragt, setzt alle Beteiligten unter Zeitdruck. Aber eines ist klar. Sorgfalt geht eindeutig vor Eile. Wir werden uns von der britischen Seite zeitlich nicht unter Druck setzen. Und Michel Barnier hat gesagt, wir werden jetzt ab Anfang März rund um die Uhr bereit sein zu verhandeln. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Aber am Ende wird es wahrscheinlich nur ein Basisabkommen geben können, um erstmal die schlimmsten Verwerfungen mit Blick auf den 1. Januar 2021 zu vermeiden. Also eine gewisse Debatte um den Cliff-Edge-Brexit, den bislang gab, die wird sich wahrscheinlich in 2020 wiederholen. Da gebe ich Peter Kapern absolut recht. Das wird eine unglaublich, am Ende auch nervenaufreibende Angelegenheit vermutlich werden. Leider.
Bislang ist die EU in den Brexit-Verhandlungen, ja, Axel Till?
Es wird Ende 2020 die gleichen Diskussionen geben wie letztes Jahr. Werden wir einen Hard Brexit bekommen, also einen Austritt ohne Handelsvertrag. Und das wird wiederkommen. Und der Welthandelsvertrag, die WTO-Option, die es gibt, die ist klar auf dem Tisch. Und je mehr Druck der Boris macht, je mehr Druck macht es der EU. Weil die EU sollte mal ihre Wirtschaft fragen, wie viel Spaß sie daran hätte, nach WTO-Regeln mit England zu handeln.
Also ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass Großbritannien mehr zu verlieren hat von solchen No-Deal.
Die Engländer haben schon sehr viel verloren. Damit machen sie keinem Angst. Wir wissen, dass wir dabei verlieren. Das weiß jeder in England. Aber, ja. Die haben schon ein paar Mal verloren.
Aber es ist doch genau das Gegenteil versprochen worden. Der Aufbruch in eine strahlende Zukunft. Und jetzt erzählen Sie uns, dass Großbritannien schon jetzt auf der Verliererstraße ist?
Und dass Sie das von Anfang an wussten?
Dass Sie wissen, dass das wehtun wird und nicht ein Walk in the Park sein wird, das weiß jeder.
Ja, und weshalb dann? Weshalb? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht mehr.
Weil der Kernpunkt der Briten und der Engländer und der Schotte vielleicht nicht ganz so viel, ist, dass sie die politische Union, dass sie die Vereinigten Staaten von Europa, dass sie die Aufgabe von souveränen Rechten nicht bereit sind hinzunehmen. Eine gemeinsame Armee, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Ja? Denn keiner, die Drecksarbeit in den Armeen, das machen die Engländer und ein paar Franzosen. Ja? Und keiner in England, wenn sie dann mal aus London herausgehen von Frau Wiese und ein bisschen mehr auf die Länder gehen, wo dann die Mütter ihre Söhne in die Kriege schicken, ja, keiner von denen wird bereit sein, eine Armee unter Führung von einem Brüsseler Kommissar rauszuschicken. Das ist ein No-No und das kann ich sehr gut verstehen.
Ich muss einfach sagen, ich habe noch keinen Kommissar gesehen, der eine Uniform getragen hätte und eine Armee führen will. Und wenn es soweit käme, dann würde der mit Sicherheit über die Arbeit, die die Soldaten dann verrichten, nicht Drecksarbeit sagen.
Mit Drecksarbeit meine ich die harte Arbeit, ja, und nicht Logistik und Planung.
Ich möchte am Ende noch mal den Blick auf die Geschlossenheit in der EU richten, die hier schon kurz zur Sprache kam. In den Brexit-Verhandlungen ist die EU ja bislang als eine geschlossene Einheit aufgetreten. Ihre Prognose, bleibt es dabei in den nächsten Monaten?
Also erstens hat Michel Barnier mit seinem Team bislang eine exzellente Arbeit gemacht und ich bin mir sehr sicher, dass er das auch künftig so machen wird. Ich begrüße sehr, dass er auch für den neuen Abschnitt weiterhin zuständig sein wird. Im Europäischen Parlament gibt es eine sehr gute Arbeitsatmosphäre mit dem Team von Michel Barnier. Entscheidend wird sein, dass die 27 Mitgliedstaaten beieinander bleiben. Es wird natürlich immer wieder jetzt Versuche von der britischen Seite geben, hier und dort die Interessen einzelner Mitgliedstaaten zu bedienen. Das Wichtige ist, permanent miteinander reden, permanent die gemeinsame Strategie abgleichen, regelmäßiger Austausch zwischen dem Verhandlungsteam der Kommission, den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament. Und dann, glaube ich, werden wir auch die zweite Phase in einem Geiste guter Partnerschaft, das Angebot steht ja, damit dem Vereinigten Königreich auch weiterhin führen.
Also man darf vielleicht noch mal an die Endphase der Verhandlungen über das Austrittsabkommen erinnern. Da ist ja etwas geschehen, was wirklich bemerkenswert war. Da ist ja festgelegt worden, dass künftig Grenzkontrollen, um die irische Insel nicht durch Grenzen zu zerschneiden, zwischen Großbritannien und Nordirland stattfinden werden. Und genau zu diesem Sachverhalt hatte Boris Johnson noch Wochen und Monate vorher gesagt, niemals kann ein britischer Premierminister dies unterschreiben. Und dann ist er hingegangen und hat genau das getan. Er hat es unterschrieben. Und es ist eben nicht so, wie Herr Till sagt, dass dann am Ende der Schwanz mit dem Hund gewedelt hat, sondern es war andersherum. Und das alles hat die Europäische Union nur aus einem Grund erreicht, nämlich weil sie geschlossen war. Und das war eine Lektion. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass diese Einheit, dieses Schulter-an-Schulter-Stehen der EU-27 auch in der nächsten Verhandlungsphase anhalten wird.
Wir gehen auf das Ende zu. Und ich würde von Ihnen zum Schluss gerne wissen, wer von Ihnen glaubt, dass Großbritannien eines Tages wieder zurückkehrt?
Ich natürlich.
Vollwertiges EU-Mitglied.
Ich glaube, wir müssen realistisch sein. Wir werden nicht einfach innerhalb der nächsten 5 Jahre wieder aufgenommen werden mit offenen Armen. Erstens, weil es dafür viel Arbeit zu tun gibt in Großbritannien, wie ich schon dargestellt habe. Zweitens, weil es da noch ein paar andere Staaten gibt, die vielleicht ein größeres Anrecht momentan haben und lange schon warten. Das heißt, es ist kein Short-Term Let's Rejoin Project. Dafür setzen sich noch nicht mal die sehr proeuropäischen Liberaldemokraten in Großbritannien ein. Aber was wir wollen, ist den Weg dorthin zu bereiten. Das wird lange dauern, aber wir werden es schaffen. Wir arbeiten daran und zwar von morgen an.
Axel Till in London, ganz kurz. Glauben Sie daran, dass Großbritannien wieder in die EU eintritt?
Ich glaube, Großbritannien wird in eine europäische Gemeinschaft von souveränen Staaten wieder beitreten, ja, und ein bestimmtes Framework akzeptieren. In eine Union, die das Ziel hat, einer politischen Union, einer Aufgabe von souveränen Rechten und eines nationalen EU-Staates, da wird Großbritannien nicht beitreten.
Jetzt haben wir noch 10 Sekunden, ganz kurz. Peter Kapern, David McAllister.
Ja.
Ja. Und Sie?
Ja, unsere Tür steht offen.
Besten Dank in die Runde für diese Diskussion und damit verabschieden wir uns hier aus Brüssel, live aus dem Europaparlament.
Das war die Sendung zur Diskussion. Abschied ins Ungewisse. Last Order im Europaparlament. Es diskutierten Peter Kapern, Deutschlandfunk EU-Korrespondent, der CDU-Europaabgeordnete David McAllister, Axel Till, ehemaliger Parlamentskandidat für die Brexit-Partei und Irina von Wiese, EU-Abgeordnete für die Liberal Democrats. Die Diskussionsleitung hatte Katrin Michaelsen.